Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Maidons Meinung. Diese Folge steht so ganz im Zeichen der Berichtssaison, aber nicht nur. An meiner Seite natürlich Alfred Maidon.
Hallo. Ja, da bin ich. Hallo.
Wir starten mit einem Blick auf den Gesamtmarkt. Du hast uns auch einen Chart mitgebracht, wo man so ein bisschen diese Wachablösung sieht. Die Umschichtung von Tech-Titeln hinein in Standardwerte, die haben schon ein, zwei Mal drüber gesprochen. Wir sehen es jetzt auch gleich. Wird sich das fortsetzen in den nächsten Tagen, Wochen? Kann man das schon antizipieren?
Also, wenn man sich den heutigen Tag so anschaut, auf den ersten Blick, dann dreht sich das gerade wieder um, weil ja gerade im Moment die Tech-Werte deutlich zulegen, mit Rückenwind von den guten AMD-Zahlen vor allem. Aber tatsächlich, das ist wirklich bemerkenswert. Das ist der Nasdaq 100 und der Dow Jones seit Jahresanfang. Und da sieht man, es sind beide Indizes erst parallel gelaufen, der Nasdaq 100 doch deutlich stärker. Dann gab es eine Korrektur im Nasdaq 100, da wurde dieser Vorsprung wieder abgebaut. Dann wieder ein stärkerer Anstieg, deutlich stärker beim Nasdaq. Und dann, so ab dem 5. Juli, ist was ganz Erstaunliches passiert, dass nämlich die Tech-Werte korrigiert haben, und zwar sogar sehr scharf. Und die Standardwerte, nennen Sie jetzt mal, also der Dow Jones, ist gestiegen. Und das gibt es wirklich selten, dass die Indizes gegenläufig laufen. Normalerweise ist so, der eine steigt mehr, der andere weniger. Aber das ist wirklich erstaunlich. Und das wird so sicherlich nicht bleiben. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Zumal, wie gesagt, wir haben jetzt Ergebnissaison. Das ist natürlich insoweit schwierig, dass viele Aktien natürlich schon so bewertet sind, dass man jetzt auch die Ergebnisse übertreffen muss. Sonst gibt es Saures, auf Deutsch gesagt. Und das schauen wir uns gleich mal an.
Genau, das haben wir auch gleich noch als Beispiel Microsoft. Jetzt haben wir aber erstmal hier eine Grafik. Erklär uns mal, was sieht man hier?
Genau, das ist eigentlich ein ganz schöner Vergleich. Und zwar ist das der Vergleich, seit es ChatGPT gibt, also seit November 2022. Der Nasdaq, was ist das, der Nasdaq 100? Genau, der Nasdaq 100, das ist der rote Chart. Und das blaue ist der Chart von vor, ziemlich genau 30 Jahren. Und zwar im Dezember 1994 hat Netscape den ersten Browser auf den Markt gebracht. Und da ist der Anstieg relativ ähnlich verlaufen in den folgenden, ungefähr 2 Jahren. Und weiter sind wir jetzt noch nicht. Und damals ist der Aktienmarkt weiter gestiegen. Bis 1996, viele oder die Älteren werden sich erinnern, du vielleicht auch noch, oder?
Im Nachhinein habe ich davon erfahren. Damals habe ich es 20.
Ich bin schon so alt. Ich weiß schon so viel. Also Alan Greenspan hat damals gesagt, dass an den Aktienmärkten eine irrationale Übertreibung stattfinden würde. Und die Aktienkurse seien viel zu hoch, viel zu teuer. Und das war tatsächlich im Mai 96. Und jetzt kann man natürlich sagen, da sind wir nicht mehr weit von entfernt. Und tatsächlich hat Alan Greenspan auch recht behalten. Aber, und das sehen wir im nächsten Chart, es hat doch noch ganz schön lange gedauert. Da war diese Warnung von Alan Greenspan. Und dann ging der Markt eigentlich erst so richtig los. Nämlich erst dann ab 98, 99, als damals dann der Internet-Hype so richtig losging, als viele Firmen auf den Markt geströmt sind, viele IPOs. Und da gab es wirklich diese, also das war noch lange keine Übertreibung, die war, haben wir erst dann da gesehen, nämlich ungefähr rund 3 bis 4 Jahre später. Und dann hat der Markt auch entsprechend scharf korrigiert. Jetzt kann man natürlich, du hast mich gerade schon gefragt, ist das jetzt ähnlich wie damals? Man kann es insofern nicht vergleichen, weil damals wirklich das komplettes Neuland war und es waren auch viele Firmen oder fast alle Firmen ohne Gewinn, mit Mini-Umsätzen, mit abstrusen Bewertungen zum Teil. Und davon sind wir wirklich relativ weit entfernt. Klar, wir sind nicht mehr günstig, aber die Unternehmen, gerade die großen Tech-Werte, machen ja Gewinne und sind jetzt nicht jenseits von Gut und Böse bewertet.
Also es ist weder diese krasse Übertreibung zu erwarten, noch dann dieser Crash.
Ja, aber es ist tatsächlich, was ich damit vor allen Dingen zeigen will, ist, dass der Markt noch viel, viel weiter laufen kann, als wir sind. Also klar, es gibt viele Leute, die sagen, wir sind bei den Bewertungen ausgereizt, sind wir noch nicht. Wir haben ja auch keine Euphorie im Markt. Das war damals ein bisschen anders, nicht 96, aber dann 99, 2000, da hatten wir dann wirklich Euphorie. Und das ist dann wirklich ein Warnsignal, aber davon sind wir wirklich sehr, sehr weit entfernt.
Ins Platzen der Dotcom-Blase kann ich mich dann auch noch erinnern. Mein Papa war immer vom Teletext und hat sich mega geärgert, weil wieder irgendwas sonst die weit gefallen ist.
Ja. Man hat sich so daran gewöhnt, wenn Aktien 20% fallen. Es gab ja damals auch Korrekturen auf dem Weg nach oben, dann war das immer eine super Nachkaufchance. Mhm. Nur irgendwann waren 20% Kursverlust eben erst der Anfang. Und das ging dann bis 99% minus.
Das ist noch ein anderes Thema, das uns momentan beschäftigt, denn heute Abend wird die Fed Sitzung wieder stattfinden. Da wird mit keinem Schritt gerechnet.
Ja, die Wahrscheinlichkeit, das sieht man sogar hier. Nee, das sieht man hier nicht. Das ist was anderes. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zinssenkung kommt, liegt bei unter 1%. Also es gehen mittlerweile alle davon aus, dass es eine Zinssenkung im September geben wird. Und man erhofft sich, heute Informationen darüber zu bekommen, ob es im September diese Zinssenkung geben wird oder nicht. Das ist so heute der Tenor. Es geht also wieder um die Worte des Herrn Powell, was er denn so zu sagen hat. Insoweit ist diese Grafik trotzdem wichtig, weil tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass es in diesem Jahr 3 Zinssenkungen geben wird, liegt mittlerweile bei 55%. Das ist genau dieser Bereich und die Wahrscheinlichkeit, dass es nur 2 gibt, ist bei 35 und es gibt auch noch eine kleine Minderheit von 6%, die glaubt, oder die Wahrscheinlichkeit liegt bei 6%, dass es sogar 4 Zinssenkungen geben wird. Wird ein bisschen eng, da müsste es, glaube ich, jetzt dann schon eine geben, weil so viele Notenbanksitzungen gibt es gar nicht mehr dieses Jahr.
Ja, stimmt.
Aber das ist nochmal zurückblickend erstaunlich. Zu Jahresanfang, ich kann mich noch erinnern, hat der Markt 7 Zinssenkungen erwartet für dieses Jahr. Jetzt werden es wohl nur 3 und trotzdem haben sich die Aktienmärkte sehr erfreulich entwickelt.
Sind wir gespannt. Heute Abend 20:30 unserer Zeit wird dann die Pressekonferenz stattfinden, die ja mehr im Fokus steht, wenn man wieder so...
Genau, 20 Uhr die Entscheidung, aber da wird wahrscheinlich dann eher...
wenig passieren. Dann schon mal auf den Bitcoin an dieser Stelle. Donald Trump hat ja auf dieser Bitcoin-Konferenz am Wochenende gesprochen. Das hat erstmal so ein bisschen beflügelt. Jetzt gab es gestern aber wieder einen kleinen Einbruch, weil es eine Transaktion der US-Regierung gab. Was steckte dahinter?
Genau, es ging tatsächlich, man sieht es hier im Chart gar nicht. Wir hatten am Montag kurzzeitig sogar mal die 70.000 fast gesehen. Ich glaube, je nach Börse waren wir dran oder nicht dran. Dann gab es tatsächlich zum einen... lag so ein bisschen daran, der Markt ist da nicht weiter gestiegen und dann gibt es auch gerne mal Gewinnmitnahmen. Dann gab es dieses, oder kein Gerücht, es gab tatsächlich eine Verschiebung von 2 oder im Gegenwert von 2 Milliarden Dollar an Bitcoin von der US-Regierung in eine andere Wallet hinein. Das ist immer so ein Anzeichen, dass diese Bitcoin wahrscheinlich verkauft werden. Jetzt ist immer die große Frage, wo werden sie verkauft? Über Börsen oder sind das große institutionelle Käufer, die diese Bitcoin übernehmen? Das weiß man nicht, aber natürlich sorgt das für Verunsicherung. Es gab ja zuletzt ziemlich viele große Verkäufe. Das BKA, also das Land Sachsen, hat ja ebenfalls, glaube ich, über 2 Milliarden an Bitcoin verkauft oder Gegenwert. Und jetzt eben die US-Regierung, dann Mt. Gox ist auch immer noch im Raum. Da gibt es auch immer noch Verschiebungen, aber da weiß man auch nicht, wie verkauft wird. Aber sowas verunsichert natürlich. Aber wie man auch sehen kann, der Markt steckt das alles ganz gut weg. Und ich sehe es eher so, dass durch diese Verkäufe gerade Großanleger noch die Gelegenheit haben, große Mengen an Bitcoin zu kaufen. Und wenn diese Verkäufe, die werden ja nicht ewig so weitergehen, weil irgendwann haben alle diejenigen, die große Bestände haben und verkaufen wollen, verkauft. Dann fehlt das und spätestens dann, glaube ich, wird ordentlich Druck nach oben auf den Bitcoin entstehen. Denn es gibt immer noch jede Menge, gerade große Anleger, die den Bitcoin haben wollen als Assetklasse und die dann vielleicht nicht mehr diese großen Mengen kaufen können. Also man sollte sich überbewerten, auch jetzt der Bitcoin, klar, wir sind jetzt wieder bei 66, 4.000 Dollar runter am Stück. Sowas wird es immer wieder geben, weil der Markt eben auch nicht mehr so liquide ist, weil natürlich viele Bitcoins in festen Händen sind. Aber nichtsdestotrotz, wir werden dieses Jahr dieses Hoch noch rausnehmen, da bin ich mir relativ sicher und vielleicht sehen wir sogar noch 6-stellige Kurse.
Wenn wir weiter beobachten, jetzt sprechen wir mal über die Zahlensaison. Microsoft hat gestern nachbörslich Zahlen vorgelegt, gute Zahlen, aber das Cloud-Wachstum, das hat enttäuscht, 1% weniger als erwartet.
Genau, das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Die Firmen müssen jetzt ihre Erwartungen oder die Erwartungen des Marktes übertreffen. Das ist Grundvoraussetzung und zwar auch in allen einzelnen Bereichen. Und Microsoft hat mehr Umsatz erzielt als erwartet, mehr Gewinn, aber eben in der Cloud-Sparte war das Wachstum ein bisschen schwächer als gedacht. Ich glaube, 1% weniger. Und genau das hat dann einen Kurssturz, würde ich nicht sagen, wir sind... Ist das aktuell?
Nee, das ist noch der Schlusskurs.
Ja, der Schlusskurs. Wir waren, glaube ich, 3% im Minus nachbörslich oder auch jetzt vorbörslich im Handel. Das ist jetzt kein Drama, aber natürlich, klar, wir haben bei Microsoft, ich habe es gerade nochmal aufgeschrieben, die Kennzahlen, wir haben KGV von 29. Das Wachstum sehen wir hier nochmal, das Umsatzwachstum, wir waren bei 15% Wachstum im Vergleich zum Vorjahr. Das ist natürlich in Relation zum KGV von 29 jetzt, das könnte ein bisschen mehr sein oder das KGV ein bisschen niedriger, aber ich habe es ja gesagt, das ist jetzt noch keine massive Überbewertung, aber es ist eben auch nicht mehr billig und da gibt es dann eben bei kleinen Verfehlungen solche Abschläge. Aber man sieht es eigentlich ganz schön, dass das Umsatzwachstum bei Microsoft passt und auch das Gewinnwachstum passt und ich glaube, der Markt verzeiht das auch. Also es spricht nichts dagegen, dass auch die Microsoft-Aktie weiterlaufen wird. Das sind halt so kleine Rücksetzer. Wir haben ja ohnehin schon einen gehabt und deswegen muss man auch mal sehen, vielleicht dreht die Aktie auch noch nach oben. Das kann auch gut sein, denn die großen Tech-Werte haben ja doch eine recht ordentliche Korrektur hinter sich, jetzt vor der Ergebnissaison. Und vielleicht ist das so ein bisschen auch die Angst gewesen, dass es eben zu diesen Verfehlungen kommt. Und vielleicht ist es schon vorweggenommen und jetzt geht es wieder nach oben. Wird man sehen.
Kleines Haar in der Suppe, aber wenn man das wieder quasi rausgetan hat, eventuell geht es dann gleich wieder nach oben.
Wenn man es denn findet. Man sieht es ja. Das war das Cloud-Geschäft.
Ja, das Haar. Auch wenn es nur 1% war, aber es ist offenbar den
das Haar war aufgefallen. In Wirklichkeit eine Wolke.
Oder so. AMD hat auch Zahlen vorgelegt. Da ist es aber gelungen, alle Erwartungen zu übertreffen. KI-Wachstum findet auch statt.
Ja, da war es tatsächlich so, da hat man sogar nur auf diesen einen Bereich geschaut, wie haben sich die KI-Chips entwickelt. Und da war man sehr zufrieden. Das hat auch völlig ausgeblendet, dass man bei den Grafikchips für Spielekonsolen, da hat man einen richtigen Einbruch hinnehmen müssen, war alles wurscht. Es ging nur um die KI, um das KI-Business. Und das ist besser gewesen als erwartet. Und das hat die Aktie dann auch 9-10% nach oben katapultiert. Aber man sieht hier natürlich bei AMD, da ist das Jahr nicht so gut gelaufen. Also wir sind jetzt ungefähr auf dem Niveau, wo wir zu Jahresanfang waren. Also wenn wir jetzt nochmal diese 9% oben drauf rechnen, sind wir leicht im Plus. Aber das war jetzt kein so gutes Jahr bisher. Und das sehen wir auch gleich noch. Das Problem ist tatsächlich, dass AMD und auch Intel alles versuchen, bei KI-Chips voranzukommen. Man kommt ja auch voran, wie ja die Zahlen jetzt auch gezeigt haben, aber eben nicht mit der Dynamik, die man vielleicht auch selber gerne hätte. Und da schauen wir mal rüber zum großen Konkurrenten von AMD.
Wir vergleichen gleich auch AMD mit Nvidia. Jetzt haben wir aber erstmal kurz den Nvidia-Chart alleine und sehen eben auch die Entwicklung, die wir alle kennen, aber auch den Rücksetzer zuletzt.
Genau, auch den Rücksetzer, das ist ganz ordentlich. Ich meine, wir waren fast bei 140, jetzt sind wir nur noch bei knapp über 100. Aber wie gesagt, heute wird der Markt, so wie es aussieht, nach oben drehen. Und vielleicht war das ja mal eine Korrektur. Das war überhaupt die erste große Korrektur seit Monaten. Das hier war ja im Prinzip keine Korrektur, aber jetzt ging es doch mal ein bisschen mehr nach unten. Ist aber auch gesund, denn wenn es nur so raufgeht, dann haben wir irgendwann eine Korrektur, die 30-40% ist. Und das will man natürlich auch nicht haben unbedingt. Also Nvidia hat sich so ein bisschen abgekühlt und das ist auch wirklich eine gute Sache.
Könnte aber dann wieder aufwärts gehen, auch historisch gesehen, der August. Seit dem IPO hat man da 8,3% im Durchschnitt im August zulegen können.
Echt? Okay.
Also ein erfolgreicher
Monat. Der beste Monat, oder?
Der drittbeste tatsächlich. Ah, okay. November ist der beste und der zweitbeste.
Aber es ist trotzdem erstaunlich, dass ein Sommermonat so gut ist.
Ja. War ich auch überrascht. Ja? Mal gucken, ob es dieses Jahr ähnlich laufen wird. Ab morgen
ist es
mehr. Ja, ich habe es bei der Aktionär.de
nachgelesen.
Ah, okay. Perfekte Informationsquelle. Fast immer. AMD und Nvidia. Jetzt hier im Vergleich seit Beginn des Jahres.
Genau, da sieht man es nochmal schwarz auf weiß, in dem Fall tatsächlich schwarz auf weiß bei AMD. Seit Jahresanfang ohne den nachbörslichen Anstieg tatsächlich unverändert, sogar minimal im Minus. Und Nvidia hat sich mehr als verdoppelt im gleichen Zeitraum. Und das ist natürlich schon ein kleiner Unterschied. Aber wie gesagt, es gibt auch viele Tech-Werte außerhalb von den großen, die in diesem Jahr eben nicht so gut gelaufen sind. Das hat natürlich vieles überdeckt, dass diese Magnificent Seven, abgesehen von Tesla, dieses Jahr so outperformed haben. Ja, müssen wir mal sehen, wie das weitergeht. Und das ist eigentlich die Grafik, die das auch sehr gut erklärt. Das sind die Marktanteile im GPU-Markt, also dem Markt für KI-Chips, wenn man es mal so grob übersetzt. Und man sieht eigentlich erstmal nichts. Da ganz oben sieht man die Marktanteile von Nvidia. Die schwanken zwischen 87% waren es mal, in der Spitze waren es dann sogar 98% im Jahr 2023. Und in diesem Jahr, das sind die Schätzungen von... Jetzt habe ich es irgendwo vergessen, von dem das ist. Steht es noch irgendwo drauf? Ah ja, genau, Wells Fargo. Wells Fargo hat ein Analystenteam, die sich damit beschäftigen. Und die erwarten in diesem Jahr, dass wir bei 94% liegen werden bei Nvidia. Das ist zwar im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang, aber ist natürlich immer noch massiv. Und man sieht, AMD holt kräftig auf, sagt zumindest Wells Fargo, von 1,2% nur im letzten Jahr auf immerhin 4,2%. Ist zwar immer noch wenig, aber mehr als eine Verdreifachung. Ja, und Intel kann man eigentlich kaum noch erkennen, wird dieses Jahr erwartet 1,8%. Da ist Intel wirklich sehr, sehr hinten dran. Also AMD hat schon eine gute Chance, da sich weitere Marktanteile zu holen. Aber die Dominanz von Nvidia wird man auch in den nächsten Jahren nicht brechen können. Ich habe es, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt, Nvidia bleibt ja nicht stehen. Man hat auch immer neue Chip-Generationen, die man auf den Markt bringt. Und die Kunden wollen das Beste vom Besten. Und das gibt es eben im Hause Nvidia.
Da müssen wir noch ein bisschen auf die Zahlenvorlage warten. Wo wir nicht mehr so lange warten müssen, ist bei Apple und auch Amazon. Die werden beide morgen nachbörslich die Zahlen vorlegen. Wie sind denn Erwartungen hier an Apple?
Ja, man geht davon aus, dass man wieder wächst. Ein paar Prozentpünktchen. Man hat, glaube ich, in den letzten 5 Quartalen, 4 Quartale ist man geschrumpft. Das ist schon mal Die gute Nachricht, wenn es denn Apple auch schafft, also das sind ja nur die Prognosen, viel wird davon abhängen, was Apple sagen wird zum Bereich KI. Da hat man jetzt ja gerade das KI-iPhone oder die Software-KI für die neuen iPhones verschoben von September auf Oktober. Da wird es viel auf die Worte mehr ankommen, als denn auf die Zahlen, auch was in China los ist, wie man dagegen steuern will. Da hat man ja relativ, man hat Marktanteile verloren. Und insoweit wird es sehr spannend. Und Apple ist ja auch nicht mehr ganz günstig. Ich habe es mir auch nochmal aufgeschrieben. KGV 30 bei einem Wachstum von um die 10%. Auch das, da darf man sich auch nicht viel leisten an Verfehlungen. Hier sieht man nochmal konkret der Umsatz. 84 Millionen im Vorjahr, 82 im Wachstum. Im Vergleich zum Vorquartal schrumpft man leicht, aber nehmen wir den Vergleich mal zum Vorjahr. Der Gewinn auch leicht gestiegen im Vergleich zum Vorjahr und der Nettogewinn eben auch etwas besser als im Vorjahr. Also es wird wieder ein kleines Wachstum bei Apple geben.
Wir schauen noch auf die...
Wahrscheinlich.
Wir schauen auf den Smartphone-Markt, wie sich das hier entwickelt hat in China, was die größten Anbieter angeht.
Wilde Grafik. Ja. Muss man erstmal.
Wo man das die Sinne
vor allem, wenn man so dicht davor steht, sieht es noch schlimmer aus. Ja, wir nehmen mal einfach, das sind die Platzierungen der größten Smartphone-Verkäufer in China. Und da sieht man ganz gut in pink eingeblendet Apple. Apple war mal auf Platz 1, das sind zurück bis zum ersten Quartal 2022. War aber auch schon mal auf Platz 4, war dann nochmal Ende des letzten Jahres auf Platz 1 und jetzt ist man tatsächlich das erste Mal auf den 6. Platz abgerutscht. Erstmals ist Apple nicht in den Top 5 vertreten und die Top 5 im zweiten Quartal 24 waren alles Chinesen, auch das gab es noch nie. Vivo, Huawei, Oppo, Honor und Xiaomi. Und das ist natürlich schon so ein kleines und größeres Alarmsignal. Was ist da los in China? Dreht sich das wieder? Wie gesagt, man sieht ja hier, das hat sich schon oft, sind die Platzierungen ausgetauscht worden. Die Abstände sind noch nicht sonderlich groß. Aber dennoch wird es wichtig sein, was Apple da zu sagen hat. Mal gucken, ob dann wirklich KI die große Wende bringt.
Wir haben auch noch eine Grafik zum allgemeinen Smartphone-Markt.
Genau, da sieht man, das sieht jetzt gar nicht so schlimm aus. Das hier sind die zweiten Quartale von 21 bis jetzt 24. Und da sieht man, der Marktanteil von Apple ist eigentlich relativ konstant, 15-17%. Überhaupt hat sich wenig verändert. Auch Samsung ist immer so um die 20%. Das Einzige, was vielleicht so ein bisschen auffällt, Oppo verloren hat und auch Vivo verloren hat. Aber da tut sich eigentlich relativ wenig. Dennoch China ist ein wichtiger Markt und auch für Apple. Da wird man sehen, was man da macht.
Allgemein werden immer mehr Smartphones wieder verkauft.
Genau, das ist eine sehr gute Nachricht, und zwar für alle. Das sind die Veränderungen auf dem Smartphone-Markt im Vergleich zum Vorjahr. Und da sieht man, wir waren lange Zeit im Minus. Das heißt, der Smartphone-Markt ist geschrumpft, teilweise über 10% im Jahr 2022, 2023. Und jetzt haben wir doch seit einigen Quartalen wieder Zuwächse und für das zweite Quartal 24, 6% Zuwachs weltweit bei den Smartphone-Verkäufen. Und das ist wirklich natürlich für alle Beteiligten gut. Noch besser ist es natürlich, wenn man in diesem wachsenden Markt seine Marktanteile erhöhen kann. Schauen wir mal. Das wird spannend bei Apple.
Ganz genau. Morgen nachbörslich werden wir da genaue Daten und Zahlen bekommen. Zahlen gab es schon von TeamViewer und die haben tatsächlich auch positiv überrascht. Aktie auch ordentlich, wir sind auf deiner Seite, einen ordentlichen Sprung gemacht nach der Zahlenvorlage.
Also, geh mal einen Schritt zurück, das ist ja, gab es schon lange nicht mehr bei TeamViewer. Aber man sieht natürlich auch, dass man jetzt mit dem heutigen Tag trotz dieses deutlichen zweistelligen prozentualen Kursanstiegs nur einen Teil der Verluste des letzten Jahres wieder aufgeholt hat. Die Aktie ist wirklich fast kontinuierlich gefallen. Klar, die Zahlen waren besser als erwartet, aber, und jetzt kommt das große Aber, 6% Wachstum bei einem Technologiewert. Und jetzt kommt noch eine Zahl, die eigentlich kaum kommuniziert worden ist, die Zahl des Kundenwachstums. Das war 1%. Und klar, man ist dabei, die Kosten zu senken. Gerade dieser Manchester-Vertrag, den man ja hatte, dieser Werbevertrag, der nun deutlich reduziert worden ist, das macht sich bemerkbar bei den Erträgen. Aber trotzdem, richtiges Wachstum ist da nicht da. Und ich wage mal zu bezweifeln, dass ich jetzt diese Gegenbewegung fortsetzen kann. Dafür ist das Wachstum einfach zu schwach.
Wir können uns mal zurückerinnern, das ist ja einer der Corona-Gewinner, wie es damals hieß, Corona-Aktien gewesen, wo die Aktie herkommt.
Genau, da sieht man mal, man kam ja direkt zur Corona an die Börse, hat dann diesen Schwung mitgenommen, aber das reichte auch nicht lange. Wir waren teilweise kurz bei über 50 Euro. Aber von da aus ging es dann nur bergab. Und ich glaube, hier waren dann recht unangenehme Gewinnwarnungen. Und ja, von diesem freien Fall hat sich die Aktie nie wirklich erholen können. Und ich wüsste auch nicht, ob diese Zahlen, die jetzt vorgelegt worden sind, ausreichen, um da irgendwas nachhaltig zu ändern. Ja, wo soll das Wachstum herkommen?
Mhm. Schwierig. Dann sprechen wir über Tesla an der Stelle. Da ist es vielleicht nicht so schwierig, über Wachstum zu sprechen. Da gibt es verschiedene Bereiche, die noch viel Potenzial mit sich bringen. Ja. Ich habe aber auch gelesen, bevor wir vielleicht auf das Energiespeichergeschäft kommen, wo du uns ja Grafiken mitgebracht hast, dass es ein Topic ist eines Morgan Stanley Analysten. Den Namen habe ich vergessen, aber weißt du noch, was du als Begründung eingeführt hast?
Also er heißt Adam Jonas und ist schon einer der bekanntesten Tesla-Analysten von Morgan Stanley. War auch derjenige, der 1998 dieses legendäre 10-Dollar-Kursziel ausgerufen hat, Bear Case, was dann nicht eingetroffen ist. Auf jeden Fall, er hat sich gewandelt, er ist mittlerweile optimistisch für Tesla, schon seit einiger Zeit, seit langer Zeit muss man schon sagen, und hat jetzt Tesla als Top-Pick für die Autobranche auserkoren. Bisher war sein Top-Pick Ford. Ford hat ja gerade schwache Zahlen geliefert, vor allen Dingen schwachen Ausblick. Die Aktie ordentlich abgestraft, jetzt ist Tesla die Nummer 1 für Adam Jonas. Und er begründet das ja tatsächlich auch mit neuen Geschäftsbereichen. Für ihn ist gerade der Bereich humanoide Roboter ein Bereich, der sehr gut laufen könnte für Tesla. Und im Autobereich hat man die Margenschwäche oder das Tief erreicht, meint er. Und ja, darum ist Tesla Topic. Kursziel 310 Dollar, also runde 50% nach oben gibt er Luft. Bin mal gespannt.
Gestern war die Aktie ein bisschen schwach auf der Brust, lag aber auch in so einer Rückrufaktion, die man mal wieder starten müsste.
Das ist kein Rückruf. Das ist ein Software-Update. Also Rückruf heißt, ich rufe jemand zurück. Also Rückruf kann auch ein Telefonanruf sein, stimmt. Aber mit dem Anruf kann man das nicht lösen, aber mit dem Software-Update. Das Problem ist, glaube ich, gewesen, dass bei Model S, 3 und Y die Warnung für für die Fronthaube nicht richtig funktioniert, wenn die offen ist und dass die dann aufgehen kann. Also ich meine, ich bin auch schon mit jedem ist es schon passiert, dass die Motorhaube ein Stück auf war. Das ist immer noch eine extra Verriegelung, die hat Tesla natürlich auch. Also neue Software drauf und dann gibt es auch eine Warnung, wenn die Haube offen ist.
Okay, gut. So einfach dann.
Wenn sie ganz offen ist, würde man es dann sowieso merken.
Ja, da sollte man natürlich schnell stehen bleiben und irgendwie was dran ändern. Das ist ein Thema, auf das wir noch zu sprechen kommen wollen. Energiespeicher.
Genau, das ist einer der Bereiche, der wirklich sehr gut läuft bei Tesla. Lange Zeit, ich will nicht sagen ein Sorgenkind, aber auch gar nicht so beachtet. Gerade diese Megapacks, ich habe mal eins mitgebracht, weil das ist wirklich sehr außergewöhnlich. Das ist im Prinzip eine Riesenbatterie mit einer Leistung von 1,9 Megawatt und mit einem Speichervermögen von 3,9 Megawattstunden. Und mit dieser Batterie kann man 3.600 Haushalte eine Stunde mit Strom versorgen. Also das ist schon ein kleines Dorf. Hat auch seinen Preis, kostet locker mal schlank eine Million Dollar, wiegt, glaube ich, über 30 Tonnen, ist so groß wie ein Schiffscontainer. Und man nimmt von diesem Ding nicht eins, was man irgendwo hinstellt, sondern, was wir im nächsten Bild sehen, ein paar mehr.
Genau.
Es werden teilweise einige hundert Megapacks verbaut. Das sieht man hier, das ist eine Anlage auf Hawaii, die ist Jahresanfang in Betrieb gegangen. Da gibt es jetzt kein direktes Solarkraftwerk dazu, aber insgesamt wird der Strom gespeichert und vor allen Dingen, was auch gemacht wird, es wird das Netz stabilisiert. Denn in Hawaii hat man gerade vor kurzem das letzte Kohlekraftwerk abgeschaltet. Mit dem konnte man vorher das Netz so ein bisschen stabilisieren, hoch und runter fahren. Das geht mit dem Kohlekraftwerk ganz gut. Das geht mit dem Batteriespeicher noch viel besser. Die Reaktionszeit ist um einiges kürzer. Und es gibt dort keine Schornsteine mehr, wo irgendein schmutziges Zeug rauskommt. Insoweit die Nachfrage gigantisch nach diesen Batteriespeichern. Und das sehen wir auch gleich, dass das auch jetzt schon einen ordentlichen Anteil ausmacht. Aber da ist noch viel Luft nach oben.
Genau, die installierte Batterieleistung wird uns noch in der nächsten Grafik angezeigt. Und auch das potenzielle, also dass da noch viel potenzielles Wachstum
ist. Genau, da sieht man mal diesen großen Sprung im zweiten Quartal auf 9,4 Gigawattstunden Batterieleistung, die man verkauft hat. Das Geschäft ist lange Zeit stagniert und jetzt gab es diesen Durchbruch und das könnte noch deutlich mehr werden. Man hat jetzt gerade noch einen Großauftrag bekommen über 15 Gigawattstunden, also mehr als man in einem Quartal abgesetzt hat. Und man baut man baut die Produktion aus. Man kann sie wahrscheinlich in den nächsten 12 Monaten verdoppeln, sogar vielleicht verdreifachen. Also dieser Geschäftsbereich ist sehr wachstumsintensiv und vor allen Dingen, er hat auch extrem hohe Margen. Wir reden hier von Margen, Bruttomarge 25%. Das ist doch deutlich mehr, als man mit Autos verdienen kann.
Im Gesamtumsatz macht es noch nicht so viel aus, aber es wird wichtiger für Tesla,
wie wir gleich sehen. Das sieht man hier, ist der Gesamtumsatz und hier oben der orange Block obendrauf, das ist der Bereich Energie Storage, also hauptsächlich die Batteriespeicher. Und da sieht man doch hier diesen großen Sprung, der dafür gesorgt hat, tatsächlich, dass Tesla einen Rekordumsatz eingefahren hat, weil das Autogeschäft, das sieht man ja hier, das stagniert, doch seit einigen Quartalen. Aber diese Balken werden sich noch ganz anders verändern, weil nämlich das Autogeschäft wird auch irgendwann wieder wachsen, aber es werden neue Balken dazukommen, nämlich ein Balken für Robotaxi und noch eine weitere Farbe für humanoide Roboter. Das wird noch ein bisschen dauern. Robotaxis vielleicht gar nicht. Da könnte es sein, dass wir tatsächlich sogar schon nächstes Jahr die ersten Umsätze sehen. Und das ist ja auch die große Fantasie. Je nachdem, wie viel Fantasie man Tesla dazu traut, in welchem Bereich, kann man die Kursziele auch setzen. Also nur mal als ein Beispiel, Katie Wood von ARK Invest hatte das Kursziel für Tesla 2029 bei $2,600. Und sie sagt, ohne Robotaxis sind es nur $350. Also das ist so die Spanne. Und jetzt ist die Frage, wie viel Fantasie, also das ist ja jetzt ein Geschäftsbereich, der jetzt schon da ist, der aber noch Wachstum vor sich hat, aber gerade von den neuen Geschäftsbereichen, wie viel Fantasie mache ich in den Kurs rein? Teilweise war hier so gut wie gar nichts drin. Jetzt ist vielleicht ein bisschen was drin. Die Frage ist, ist das genug? Ich würde sagen, nein. Andere sagen, es ist zu viel.
Ja. Die Wahrheit liegt vielleicht irgendwo dazwischen.
Ja, also die Wahrheit liegt irgendwo zwischen 350 und 2600.
Ja.
Okay. Das kann man sich jetzt aussuchen, wo man da seinen Punkt setzt.
Dann sprechen wir über die Solarbranche noch. Denn First Solar hat gestern auch noch Zahlen vorgelegt. Wie sind die denn ausgefallen?
Die sind sehr gut ausgefallen. Umsatz und Gewinn besser als erwartet. Die Jahresprognose wurde nur bestätigt. Das kann man vielleicht so ein bisschen bemängeln. Da hätte man vielleicht auch ein bisschen was draufsetzen können. Aber das zeigt, ja, dass die Branche in Ordnung ist. Weil die Kurse ja nicht. Also First Solar ist jetzt eine der wenigen Ausnahmen, hat so eine gewisse Sonderrolle, weil man nur in den USA oder fast nur in den USA seine Module verkauft und der Markt sich jetzt ziemlich stark abschottet gegenüber gerade den Chinesen und so weiter, hat First Solar da ziemlich freie Fahrt, kann Modulpreise abrufen, die wären außerhalb der USA überhaupt nicht konkurrenzfähig. Und deswegen verdient man gutes Geld, aber dennoch, die Zahlen helfen natürlich. Es gab in den USA jetzt ja auch viele Abstürze von Solarinstallationsfirmen. Der Markt lebt, der Markt läuft und Solar wird auch gebraucht und zwar auch für KI. Und jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis, denn KI braucht nun mal sehr, sehr viel Strom, die Datencenter. Und der Strom wird gerne auch von Solarkraftwerken erzeugt, weil er natürlich sehr günstig ist. Günstiger kann man keinen Strom erzeugen als mit Solarkraftwerken, gerade in Regionen, wo die Sonne scheint. Also es wird gebraucht Module, Batterien. Spielt auch wieder Tesla in die Karten. Insoweit würde ich trotzdem First Solar jetzt nicht unbedingt bevorzugen, sondern
von dem nächsten Wert, der jetzt
Jinko Solar. Wobei, wie gesagt, es ist schwierig, weil Jinko Solar verkauft in den USA auch Module, aber der Markt ist auf Jinko Solar nicht so wichtig, was auch ganz gut ist, denn es gibt, wie gesagt, Handelsbeschränkungen, es gibt hohe Zölle. Jinko Solar hat aber auch ein Werk in den USA, also den Markt, da kann man mit dem Werk in den USA auch beliefern. Wichtiger sind aber für Jinko Solar gerade die neuen Märkte. Jetzt einen Riesenauftrag bekommen aus Saudi-Arabien. Das sind so die Märkte, die man braucht. Klar, es hilft natürlich, wenn der Konkurrent, auch wenn er jetzt nicht direkt Konkurrent ist, First Solar, wenn man aus einer Branche kommt und der gute Zahlen bringt, vielleicht wirft es auch wieder so ein bisschen den Fokus mehr in die Richtung. Denn Solarwerte sind ja völlig aus dem Radar verschwunden, viele Anleger. Und Jinko Solar, das ist der Zusammenhalt, wird ja auch in den USA gehandelt. Das ist ja der Haupthandelsplatz. Insoweit kann man davon auch ein bisschen profitieren. Vielleicht nochmal ein Blick auf die Bewertung. Ich habe es mir auch nochmal aufgeschrieben. Ich habe hier alle Bewertungen von allen Aktien auf diesem Zettel.
Jetzt liest du die erste vor. Dann hast du ja schon eine zu erwähnen.
Also First Solar hat ein KGV von 10 und wächst. Der Gewinn wird wachsen im nächsten Jahr mit gut 50% und ist mit dem 3,8-fachen Umsatz bewertet. So, Jinko Solar hat ein KGV von 4 im Vergleich zu 10, wächst im nächsten Jahr mit 130% und hat ein KUV nicht von 3,8, sondern von 0,05. Das heißt, der Umsatz ist 20 Mal so groß wie der Börsenwert. 1 Milliarde Börsenwert gegenüber 20 Milliarden Jahresumsatz. Also Jinko Solar macht mehr Umsatz, deutlich mehr als First Solar, ist aber deutlich niedriger bewertet. Klar, Bewertungsabschlag, aber ob der nun so groß ausfallen muss, offensichtlich ja, sonst wäre die Aktie nicht da, wo sie ist. Aber das muss aber auch nicht so bleiben.
Ich war, als ich gelesen habe, welche Aktien du heute besprechen möchtest, fast ein bisschen überrascht. Wir sprechen doch tatsächlich wieder über Warta. Ja. Ich dachte, die Kurs ja. Null, Totalverlust droht. Die Geschichte hat sich erledigt.
Ich will nur, och, was ist denn das jetzt? Was ist das?
Batterie.
Das ist eine glühende Batterie. Oder?
Als Schlüssel zum Erfolg.
Ja, nachhaltig ist das nicht. Ich wollte einfach nur noch mal darauf hinweisen, man kann auch mit solchen Aktien durchaus noch zocken, denn es ist nur noch eine Zockeraktie. Es ist ja schon relativ lange. Aber am Kursziel Null hat sich überhaupt nichts geändert. Also es ist jetzt, ich will nicht sagen, es ist sicher, sicher ist der Tod, aber es ist fast ähnlich sicher, dass am Ende die Aktionäre leer ausgehen, dass der Handel mit der Aktie irgendwann eingestellt wird. Und deswegen, also man kann wirklich mit vielem zocken, aber wenn eine Aktie die Gefahr läuft oder die relativ sicher auf Null gehen wird, noch zu zocken, da muss man schon mutig sein und das kann man eigentlich niemandem empfehlen. Und nochmals, es gibt da wirklich keine Hoffnung mehr.
Ich wundere doch, das Niveau, auf dem gezockt wird. Das ist jetzt so ein paar 15, 20 Cent, aber 2,21 Euro.
Also, wenn ich jetzt irgendwas machen müsste bei Warta, also Long oder Short gehen, würde ich auf jeden Fall mich auf der Short-Seite engagieren. Denn ich will nicht sagen, dass es sicher ist, es eben nicht, aber es ist relativ sicher, dass die Aktie Richtung Null geht und irgendwann bei 1 oder 2 Cent dann der Handel ausgesetzt wird. Ähnlich wie es bei Leoni war. Es ist das gleiche System, das gleiche Verfahren und insoweit, ja, Hut ab. Also es ist wahnwitzig eigentlich, diese Aktie noch zu haben.
Dann kommen wir jetzt leider zu einem weiteren Problemfall. Wir schauen zu guter Letzt noch auf BayWa. Auch da droht ja so ein bisschen die Insolvenz. Man hat 12. Juli natürlich, August, ein Sanierungsgutachten in Auftrag gegeben.
Genau, das läuft jetzt gerade und es fehlen wohl 500 bis 600 Millionen Euro. Man hat ja ohnehin schon eine recht ordentliche Schuldenlast, hat Probleme bekommen, eine Anleihe zu platzieren. Das ist alles nicht gut. Und jetzt kommt genau das, was auch das Beispiel Warta gezeigt hat, oder dieses Starrug-Verfahren, was es hier gibt. Das, ich will nicht sagen, dass BayWa das droht, aber es ist natürlich so, wenn ich jetzt die Aktie habe, auch als großer Anleger, und ich, sowas kann mir passieren. Es kann ja sein, dass das Sanierungsverfahren feststellt, hoffnungsloser Fall, wir machen Starrug. Kann passieren. Dann ist über Nacht die Aktie 70-80% weniger wert. Und das sorgt dafür, dass jetzt der Kurs natürlich auch schon fällt, weil jeder dieses Risiko nicht haben möchte oder viele Anleger wollen das einfach nicht haben. Kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Und deswegen, das ist die große Gefahr an diesem Starrug-Verfahren, das wirklich Aktien unter Druck bringt. Ich will nicht sagen, die es nicht verdient haben. Klar, BayWa hat eine Schieflage, aber ob die jetzt wirklich so schlimm ist. Aber weil dieses Risiko da ist, kann man auch hier mit gutem Gewissen die Aktie über Nacht nicht halten, weil es kann immer irgendein Horrorszenario rauskommen. Das herzlichen Glückwunsch zu dieser Entwicklung, kann man nur sagen.
Ja, tatsächlich gefährlich durch dieses Verfahren, das ja eigentlich...
Ja, denn eins ist klar, BayWa wird gerettet. Es ist ein systemrelevantes Unternehmen, anders als Warta. Warta ist jetzt alles andere als systemrelevant, aber BayWa, ich meine, über 20 Milliarden Umsatz, ist regional auch unheimlich stark vertreten. Sind auch viele Genossenschaftsbanken sind ja involviert. Das wird man nicht fallen lassen, aber die Aktionäre sind die Ersten, die fallen gelassen werden. Und das wird bei BayWa ganz ähnlich sein, wenn es denn passieren sollte.
Finger weg von BayWa. Ja. Dankeschön, Alfred, für deine Einschätzungen für heute. Wenn ihr mehr Infos haben wollt, meinundreport.de, da bekommt ihr den Börsenbrief des Kollegen. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal gerne wieder. Bis dahin.